Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Susanne Kuhlmann im Studio und nebenan sitzt jetzt Georg Ehring aus der Umwelt- und Verbraucherredaktion. Welche Themen stehen auf dem Plan?
Ja, wir befassen uns mit den Lockerungen in der Corona-Pandemie, die gestern bekannt gegeben wurden. Unter anderem wird ja das Verreisen teilweise wieder möglich, wenn auch mit Einschränkungen und dem Risiko, dass es dann doch wieder ganz anders kommt. Darüber spreche ich gleich mit dem Rechtsanwalt Arndt Kempkens. Wir wollen vor allem die Frage klären, was man bei einer Buchung beachten sollte, um hinterher auf der sicheren Seite zu sein. Außerdem geht es um Stickoxide, um das britische Atomkraftwerk Hinkley Point und um die Frage, ob Biogas bei der Energiewende noch eine Rolle spielt. Und zum Schluss der Verbrauchertipp. Und darin geht es um digitale Fahrradschlösser und die Frage, ob sie sicherer sind als konventionelle. Urlaubsreif sind derzeit wohl viele Menschen, nicht nur in Deutschland. Die Einschränkungen durch Corona machen das Leben anstrengender, auch wenn viele Aktivitäten wegfallen. Und seit gestern kann man doch einigermaßen zuversichtlich sein, dass ein Sommerurlaub zumindest erlaubt sein wird. Über die neue Reisefreiheit möchte ich jetzt mit Arndt Kempkens sprechen. Er ist Rechtsanwalt in Gelsenkirchen und beschäftigt sich auch mit Reiserecht. Guten Tag, Herr Kempkens.
Guten Morgen. Ja, bei uns stehen im Moment die Telefone nicht mehr still nach diesen Fragen, nach dieser Lockerung. Und da stellen sich natürlich Anschlussfragen.
Ja, Herr Kempkens, die erste Anschlussfrage ist, können wir jetzt unbesorgt ans Buchen gehen?
Jein. Also wir müssen natürlich noch ein bisschen gucken, was genau jetzt sich in der nächsten Zeit entwickelt. Denn wir haben ja die Reisewarnung noch bis Mitte Juni und danach wird es schon spannender. Aber ich muss natürlich ins Kleingedruckte schauen, denn die Werbeaussagen sind sicherlich nicht mehr jetzt immer so ganz zutreffend.
Ja, am Urlaubsort ist ja unter Umständen vieles nicht möglich. Schwimmbäder, Saunen, Bars vielleicht noch geschlossen. Wie kann ich das denn als angehender Urlauber berücksichtigen?
Ja, das ist genau der Punkt. Also wenn ich jetzt die schönen Hochglanz-Werbebroschüren aufschlage mit weiten Stränden und mit tollen Restaurants und mit tollen Pools und so weiter, da muss man natürlich jetzt Einschränkungen erwarten, sodass man klar sagen muss, das, was ich da lese, wird eben eigentlich Inhalt auch des Vertrages, wenn das Zusicherungen sind. Also wenn mir im Vertrag etwas zugesichert wird, ich sag mal als Beispiel Meerblick und aufgrund von Zimmerschließung kriege ich jetzt keinen Meerblick mehr, dann ist das natürlich ein Reisemangel. Also bekomme ich, wenn ich die Reise schon gebucht habe, Geld auch zurück.
Was ist denn dann eine Zusicherung? Der schöne Meerblick auf dem Prospekt oder muss das im Vertrag irgendwo genau stehen?
Das muss Gegenstand des Vertrages sein. Und es ist immer so ein bisschen die Frage, wie die Verträge gestaltet sind. Wenn im Katalog ein bestimmter Mehrblick versprochen ist, beispielsweise durch Fotos, im Vertrag wird darauf Bezug genommen, dann wird natürlich diese Werbung auch Gegenstand des Vertrages und dann muss das vor Ort auch eingehalten werden.
Das ist ja aus Anbietersicht vielleicht ein bisschen schwierig und dann auch etwas hektisch, wenn ich jetzt Vermieter bin an einem Urlaubsort und ich meine normalen Prospekte habe und jetzt kommen die Buchungsanfragen. Was muss ich denn dann machen?
Die müssen ganz schnell in ihre Prospekte gucken. Die müssen auf die Homepages auch gucken. Die müssen auch auf die alten Verträge gucken. Denn die Verträge, die ich vor einem halben Jahr geschlossen habe, was habe ich dem Kunden denn da versprochen? Was kann ich denn vor Ort jetzt Corona-bedingt überhaupt noch liefern? Punkt 1. Punkt 2 bei den neuen Buchungen, die jetzt natürlich noch nachfolgen. Worauf verlassen die Reisenden sich denn eigentlich? Nämlich auf die Werbeprospekte und auf meine Aussagen auf den Homepages. Und die müssen natürlich jetzt an die neue Situation unbedingt angepasst werden, sonst droht eine zweite Klagewelle.
Worauf sollte ich denn achten, wenn ich buchen will, aber noch nicht wirklich klar ist, dass die Reise auch stattfinden kann? Die Reisewarnung gilt ja zum Beispiel noch und wir hoffen einfach, dass sie aufgehoben wird.
Ja, also das ist tatsächlich so ein bisschen schwierig, wie sich das weiterentwickelt, ob man jetzt tatsächlich buchen sollte oder nicht. Das muss man quasi so einer eigenen Prognoseentscheidung ein bisschen unterliegen. Aber das ist ja für den jetzt Nachbuchenden gar nicht so problematisch, weil wenn die Reise dann doch später abgesagt wird, bekommt der Reisende ja sein Geld zurück, sodass das finanziell eigentlich kein Problem sein sollte.
Aber unter Vorbehalt buchen, vielleicht wird mir die Sache ja auch dann doch zu brenzlig, wenn ich gerade vom Urlaubsort beunruhigende Berichte höre, die Reisewarnung aber nicht gilt. Kann ich dann wieder zurücktreten?
Angst ist ein schlechter Berater aus Rechtsgründen. Wenn ich das sozusagen ohne Reisewarnung jetzt, also angenommen, es ist eine Reise betroffen im Juli oder im August, die ja von dieser Reisewarnung gar nicht erfasst ist, da habe ich auch kein Rücktrittsrecht. Ich habe nur ein Rücktrittsrecht, wenn die Reise eben konkret beeinträchtigt wird. Wenn ich das aber heute noch gar nicht absehen kann, dann kann ich das danach nicht kostenfrei stornieren, sondern eben nur nach den Stornogebühren. Und da muss man ja etwas hinzuzahlen. Da muss man im Grunde genommen, muss man sich jetzt wirklich überlegen, will ich die Reise? dann kann ich abwarten, freue mich auf die Reise. Wenn sie abgesagt wird, kriege ich Geld zurück. Zweite Frage, will ich die Reise nicht mehr? Dann sollte ich wirklich überlegen, baue ich darauf, dass die Reise vom Veranstalter später abgesagt wird? Oder baue ich darauf nicht? Dann sollte ich frühzeitig buchen, damit ich wenig Stornierungskosten habe.
Wie soll ich denn umgehen mit Anzahlungen? Die werden ja oft verlangt und sind ja jetzt vielleicht besonders wichtig.
Jede Anzahlung ist ein ungesicherter Kredit. Das bedeutet, dass ich das Geld jemandem gebe, den ich ja eigentlich gar nicht kenne. Den kenne ich zwar aus dem Hochglanzkatalog und vielleicht aus der Werbung. Persönlich kenne ich den aber nicht. Ich kenne auch nicht die Bonität. Also ich gebe Geld jemandem, der damit etwas tun soll in Zukunft. Also sollte ich doch ein bisschen aufpassen, irgendwie, dass ich versuche, möglichst wenig anzuzahlen, wenn geht gar nicht. Das heißt, gerade bei privaten Anbietern sollte man vielleicht vereinbaren, ich komme, zahle dann eben, wenn ich vor Ort bin, aber vorher nicht, wenn das denn geht. Und das gilt natürlich für alle Reisenden auch und für alle Reiseverträge. Ob die Reiseveranstalter das immer so mitmachen, muss man mal abwarten.
Arndt Kempkens war das, Rechtsanwalt aus Gelsenkirchen zur neuen Reisefreiheit. Herzlichen Dank für das Gespräch. Für die Umwelt hat die Corona-Krise auch ihre positiven Seiten. Der CO2-Ausstoß sinkt in diesem Jahr voraussichtlich deutlich und auch die Luft wird sauberer, jedenfalls in der Theorie. Wenn weniger Autos unterwegs sind, dann blasen sie auch weniger Feinstaub und vor allem weniger Stickoxide in die Luft. Doch dieser Zusammenhang wurde heftig bestritten, unter anderem mit Bezug auf Stuttgart, wo die Werte zumindest zu Beginn des Herunterfahrens des öffentlichen Lebens hoch blieben. Doch mit etwas mehr Abstand und Daten aus vielen Städten zeigt sich, die Theorie stimmt doch. Oliver Soest dazu.
In Stuttgart am Neckartor steht Deutschlands wohl berühmteste Schadstoffmessstation. Wegen der vielen Dieselfahrzeuge wurden hier die Grenzwerte jahrelang überschritten. Als am 17. März die Corona-Verordnungen eingeführt wurden, zeigten die Messungen dann ein überraschendes Bild. Der Verkehr am Neckartor ist deutlich zurückgegangen auf etwa 60%. Gleichzeitig sind aber die Stickstoffdioxidwerte leicht gestiegen. Ist der Diesel also doch nicht schuld an der Luftverschmutzung? Die Zeitung Die Welt titelte: Die Messwerte der Corona-Ära rütteln am Image des schmutzigen Diesels. AfD-Chef Jörg Meuthen sprach von einem grünen Dieselschwindel. Und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU erklärte im Bundestag:
Wenn wir jetzt in der Situation einfach nur noch 15-20% Verkehre haben an den verschiedenen Messstellen, aber die Messergebnisse gleich bleiben oder sogar noch schlechter sind, dann ist es in einem Missverhältnis.
Verkehrsstaatssekretär Steffen Bilger von der CDU teilte mit, dass das Thema Dieselfahrverbote damit endgültig vom Tisch sei. Doch wie aussagekräftig sind die Stuttgarter Messungen? Gibt es in den deutschen Städten tatsächlich immer noch genauso viel Stickstoffdioxid wie vor der Corona-Pandemie? Ute Dauert widerspricht. Sie ist im Umweltbundesamt zuständig für das Fachgebiet Luftqualität.
Dieses Missverhältnis ist schlichtweg nicht da. Einhergehend mit der Reduzierung des Straßenverkehrs in den Städten durch die Corona-Maßnahmen finden wir einen Rückgang in der NO2-Konzentration. Von daher kann man diese Feststellung einfach so nicht stehen lassen, sondern sie ist schlichtweg falsch.
Das ARD-Politikmagazin Kontraste startet eine Umfrage unter den Umweltbehörden aller Bundesländer und fragt sie nach den Werten ihrer Messstationen. 15 von 16 Ländern liefern Zahlen. Sie zeigen, dass die Stickstoffdioxidbelastung während des Corona-Shutdowns nahezu überall signifikant gesunken ist. An den bayerischen Messstationen in Straßennähe wurden im Schnitt 26% weniger Stickstoffdioxidemissionen gemessen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das Hessische Landesamt für Umwelt schätzt den um Wettereinflüsse bereinigten Rückgang auf 30% ein. Berlin verzeichnet einen Rückgang um 28%, Hamburg an einzelnen Messstationen sogar um bis zur Hälfte. Doch warum sind dann die Schadstoffwerte am Stuttgarter Neckartor während des Corona-Lockdowns nicht zurückgegangen? Rainer Kapp, der Leiter der Abteilung Stadtklimatologie der Stadt Stuttgart, hat dafür eine Erklärung.
Im Moment vergleichen wir eine Hochdrucksituation, eine Schönwetterperiode mit geringen Verkehrsmengen, mit einer Vorhersituation mit relativ hohen Verkehrsmengen, aber relativ gute Ausbreitungsbedingungen mit viel Wind, durchaus auch mit Regen, sodass wir da, man könnte sagen, Äpfel mit Birnen vergleichen.
Die ARD-Kontraste-Recherche zeigt also, dass es doch einen Zusammenhang gibt zwischen weniger Diesel auf den Straßen und weniger gefährlichem Stickstoffdioxid in der Luft. Bleibt also Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer bei seinem Zweifel? Ein Interview will er dazu nicht geben. Auf Kontraste-Nachfrage antwortet das Ministerium schriftlich, dass Einschätzungen des Einflusses der Corona-Maßnahmen auf die Luftqualität im Moment verfrüht seien.
Über Stickoxide und Verkehr war das Oliver Schusch. In Hinkley Point in der Grafschaft Somerset baut Großbritannien ein neues Atomkraftwerk und wie viele andere nukleare Reaktoren auch, fließen dafür große Mengen öffentlicher Gelder. Die Europäische Kommission hat das genehmigt, doch Österreich hat dagegen geklagt. Vor dem Europäischen Gerichtshof wird darüber entschieden. Heute hat der Generalanwalt seinen Schlussantrag vorgelegt. Tonja Koch zum Stand des Verfahrens.
Der Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofes hat heute die Atompolitik der Europäischen Union erneut gestärkt und damit in einem ersten Schritt Hoffnungen derjenigen EU-Mitgliedstaaten enttäuscht, die sich bereits von der Atomenergie verabschiedet haben oder sich mittelfristig aus dieser Energieform zurückziehen werden. Zwar ist das Plädoyer des Generalanwaltes noch kein Urteil, dieses wird erst in ein paar Wochen erwartet, aber in aller Regel folgt das Richtergremium der Empfehlung des Generalanwaltes.
Republic of Austria versus European Commission. Advocate General Hogan proposes that the court should dismiss.
Die Klage Österreichs sollte zurückgewiesen werden. Die Entscheidung stützt sich auf den Euratom-Vertrag, der 1957 in Kraft getreten ist. Darin wird die Versorgung mit Kernenergie als ein Segen betrachtet. Sie sei in der Lage, den Lebensstandard der Menschen anzuheben. Und deshalb sei es im Sinne der Allgemeinheit nötig, Investitionen in kerntechnische Anlagen zu erleichtern, heißt es in Artikel 2. Politische Versuche, den Euratom-Vertrag an energiepolitische Entwicklungen in der EU anzupassen, sind ernsthaft bislang nicht verfolgt worden. Zu viele Länder, darunter Frankreich, Ungarn, Tschechien oder auch die Finnen, setzen nach wie vor auf Atomkraft. Der Euratom-Vertrag sei als gleichrangig zu betrachten mit anderen europäischen Verträgen und dürfe deshalb anderen Zielen des Unionsrechts wie etwa dem Umweltschutz nicht untergeordnet werden, befindet der Generalanwalt. Und deshalb taugt der Euratom-Vertrag nach wie vor dazu, Beihilfen in Milliardenhöhe zu rechtfertigen, wie sie Großbritannien für den Bau und den Betrieb der beiden Blöcke Hinkley Point C1 und 2 bereitstellt. Für den Europaabgeordneten der Grünen Sven Giegold nicht überraschend.
Die Position des Generalanwalts Hinkley Point ist leider keine positive Überraschung. Die Verträge sind, wie sie sind. Das bedeutet, Atomenergie kann nur in den jeweiligen Ländern beendet werden. Sie wird nicht über das europäische Wettbewerbsrecht eingeschränkt.
Höchst zufrieden mit der Richtung, die der EuGH heute gewiesen hat, dürften die Unternehmen sein. In erster Linie EDF, die Électricité de France, die den Zuschlag für den Bau und den Betrieb des Atomkraftwerkes auf der Insel bekommen hat. Aber auch andere Unternehmen, wie etwa der deutsche Industriedienstleister Bilfinger, haben bereits Aufträge in Millionenhöhe für Hinkley Point in den Büchern stehen. Für den britischen Steuerzahler hingegen wird der Bau des Atomkraftwerkes teuer. Denn der Staat garantiert dem Kraftwerksbetreiber über 35 Jahre lang stabile Einnahmen, die der Verbraucher über feste Einspeisevergütungen aufbringen muss. Er sichert Kredite ab, weil es auf dem freien Markt schwierig sei, Geldgeber zu finden, die in die riskante Technik investieren. Und schließlich hat sich der Bauherr EDF auch das Risiko absichern lassen, dass Großbritannien frühzeitig aus der Kernenergie aussteigt. Für diesen Fall sind Ausgleichszahlungen vereinbart.
Ein Beitrag von Tonja Koch. Und zwischendurch eine Meldung: Bei einem Chemieunglück in Südindien sind mindestens 9 Menschen getötet und mehr als 300 verletzt in Krankenhäuser gebracht worden. Rund 1500 Anwohner nahe des Polymerwerkes des südkoreanischen Chemiekonzerns LG Chemicals wurden zudem nach Polizeiangaben evakuiert. Der Chemieunfall ereignete sich durch ein Gasleck in der Fabrik in der Nähe von Visakhapatnam im südindischen Bundesstaat Andhra Pradesh. Nach Angaben von LG Chemical ist das Gasleck aber inzwischen unter Kontrolle gebracht worden. Zu unserem nächsten Thema. Fallende Preise für Getreide, Kartoffeln oder auch Milch. Viele Bauern haben in den vergangenen Jahren nach neuen Produkten gesucht, um ihr Einkommen zu sichern. Biogas ist eines davon, nicht unbedingt zur Freude von Naturschützern. Weil Mais besonders viel Biomasse bildet, wurde gerade in den intensiv landwirtschaftlich genutzten Regionen der Maisanbau kräftig ausgedehnt. Inzwischen ist die Energiewende ins Stocken geraten. Auch Anlagen für Biogas werden immer häufiger stillgelegt. Unser Niedersachsen-Korrespondent Dietrich Mohaupt zieht Bilanz.
Am Ortsrand von Hameln liegt die Biogasanlage der AEW, Alternative Energien Wesertal. Auf dem Gelände einer ehemaligen Abdeckerei stehen 2 runde Gärbehälter, jeder etwa so groß wie ein Einfamilienhaus. Aus einem Mix aus Geflügelmist, Zuckerrübenschnitzeln und Maissilage entsteht darin Biogas. Direkt daneben ein etwas unscheinbares Bürogebäude und eine große Halle mit zwei Verbrennungsmotoren, die, angetrieben von dem Biogas, über Generatoren Strom erzeugen. Seit 2005 liefert diese Anlage mit einer Gesamtnennleistung von rund 1,6 Megawatt Strom ins öffentliche Netz. Die dabei entstehende Abwärme wird genutzt, um Getreide und Brennholz zu trocknen, ein bescheidener Nebenverdienst. Dank der im Erneuerbare-Energien-Gesetz, kurz EEG, festgelegten Abnahmepreise und Subventionen kann Geschäftsführer und Gesellschafter Friedrich Hake über das Jahr gerechnet mit etwa 20 Cent für jede Kilowattstunde Strom kalkulieren. Aber nach derzeitigem Stand ist 2025 Schluss mit der EEG-Förderung.
Im Moment haben wir eben nur noch 5 Jahre vor uns und halten unsere Anlage technisch auf dem Laufenden. Die Motoren sind auch schon getauscht, um auch noch weitere 10 Jahre laufen zu können. Und jetzt fehlt uns so ein bisschen die Planungssicherheit.
Ab 2025 muss sich Friedrich Hake dann über Ausschreibungen der Bundesnetzagentur für die Erzeugung bestimmter Strommengen bewerben. Seit 2017 hat es schon 3 solcher Ausschreibungsrunden gegeben. Bisher habe dabei kein Anbieter den Zuschlag zu einem Strompreis erhalten, der für die Größe seiner Biogasanlage wirtschaftlich tragfähig gewesen wäre, so Hake. Eigentlich wären unter anderem verschiedene Reparaturarbeiten an den Gebäuden fällig. Die Zufahrtswege für die Liefer-Lkw müssten dringend saniert werden.
Ja, im Prinzip stehen hier komplett Asphaltierungsmaßnahmen an von den Verkehrswegen. Aber wenn wir in 5 Jahren hier unsere Anlage zuschließen und es der Natur überlassen, dann werden die Wege jetzt nicht mehr gemacht, weil es letztendlich herausgeschmissenes Geld.
Es fehle einfach ein in sich geschlossenes Konzept für die Umsetzung der Energiewende. Das habe sich schon bei der Solar- und Windenergie gezeigt. Und das werde auch beim Thema Biogas immer deutlicher, kritisiert Silke Weiberg vom Landesverband Erneuerbare Energien Niedersachsen-Bremen.
Es gab einen Hype, es wurden Förderungen gebracht, um in den Markt reinzugehen. Dann hat man auf einmal gemerkt, oh Gott, jetzt werden die auch noch angenommen. Ja, und dann hat man die Notbremse gezogen, anstatt zu überlegen, in welche Richtung wollen wir gehen, wie können wir weiter ausbauen. Und wenn Anlagen nicht weiter investieren, wenn sie keine Perspektive haben, dann gehen natürlich auch die Arbeitsplätze dort in dieser Branche verloren.
Von etwa 48.000 Arbeitsplätzen bundesweit spricht Silke Weiberg, rund 1/4 davon in Niedersachsen angesiedelt. Bereits mit der Novelle des EEG im Jahr 2014 waren in ganz Deutschland Biogasanlagenhersteller in die Insolvenz gegangen, weil es kaum noch Anreize für Neu- und Ausbauten gab.
Wir haben im Moment eine Diskrepanz zwischen den Klimazielen, die ausgerufen würden, und den konkreten Maßnahmen, die tatsächlich für die Anlagen passieren. Also wir haben keinen Zubau, sondern wir müssen uns einfach darüber im Klaren sein, dass in Niedersachsen speziell, weil wir relativ vorne dran waren, Mengen rausgehen. So, und jetzt ist natürlich die Überlegung, gerade im Biogasbereich, dass die Politik sagen muss, erstens, wollen wir Bioenergie überhaupt noch? In den Klimazielen der Bundesregierung und auch im Land wird ganz klar gesagt, ja, wollen wir.
Und doch fehle es grundsätzlich an verlässlichen Rahmenbedingungen. Ein Beispiel. Die Branche werde regelmäßig aufgefordert, statt Unmengen von Mais doch lieber mehr Mist und Gülle aus der Tierhaltung in den Anlagen zu verarbeiten. Da bei den chemischen Prozessen in den Gärbehältern auch Stickstoff entsteht, sind die Gärreste als Dünger für die Landwirtschaft gut geeignet.
Wir sind sehr dafür, dass wir eine verstärkte Güllevergärung haben. Gerade auch in Niedersachsen könnten wir als Vorreiter dort sein. Wir haben genug Gülle und Mist, die wir vergären könnten. Dazu bräuchten wir aber auch finanzielle Anreize. Mit einem Preis um 16,7 Cent in der Ausschreibung ist eine Güllevergärung schlichtweg nicht möglich.
Etwa 20 Cent pro Kilowattstunde müssten es schon sein, meint Silke Weiberg, und zwar unabhängig von der Anlagengröße. Bisher verhindere aber eine Subventionsobergrenze für größere Anlagen, dass regional anfallende Gülle und Mist vor allem in heimischen Biogasanlagen landeten, kritisiert sie.
Wir wollen jetzt hier keinen Gülletourismus haben, aber wir wollen in den Regionen Biogasanlagen fit machen, auch gerne bestehende Biogasanlagen, um eben einfach den Wirtschaftsdünger aus der Region aufzunehmen und zu vergären.
Allerdings warnen Experten des Umweltbundesamtes davor, jetzt zusätzlich Gärreste aus Biogasanlagen auf die Felder zu bringen. Ihr hoher Nährstoffgehalt mache sie zu einem guten Dünger, aber sie können genauso eine möglicherweise bereits vorhandene Belastung des Trinkwassers mit Nitrat noch verschärfen.
Ein Beitrag von Dietrich Muhaupt. Drahtesel, dieser Name für ein Fahrrad, ist längst überholt. In einem modernen Rad wird jede Menge Technik verbaut. Es gibt sogar GPS-Tracker, um ein gestohlenes Rad wieder aufzufinden. Natürlich kostet das dann auch eine Menge Geld. Umso wichtiger ist ein gutes Schloss. Auch davon gibt es heute digitale Varianten. Detlef Karg sagt Ihnen im Verbrauchertipp, wie sie funktionieren.
Im Stadtrad-Fahrradladen in der Kölner Südstadt hängen zahlreiche Fahrradschlösser unterschiedlicher Sicherheitsklassen an einer Regalwand. Eines davon, aus dem Programm eines namhaften Herstellers, unterscheidet sich von allen anderen. Es kommt ohne Schlüssel aus, wie der Verkäufer Christoph Alessio erklärt.
Das lässt sich eben mit dem eigenen Smartphone über Bluetooth schlüssellos öffnen. Ich muss nicht mehr nach dem Schlüssel suchen und ich muss nur mit meinem Telefon mich meinem Schloss sozusagen nähern und es entriegelt dann automatisch.
Voraussetzung ist die passende App des Herstellers, die per Code über Bluetooth das Schloss ansteuert und es ver- oder entriegelt. Das Ganze hat derzeit noch einen stolzen Preis. Für über 200 Euro, die dieses Schloss kostet, kauft so mancher Kunde im Baumarkt oder Discounter gleich ein ganzes Fahrrad. Sinn könne diese Innovation für bestimmte Nutzer dennoch machen, sagt Christoph Alessio.
Manchmal vorstelle ich, kaufe so ein Schloss für eine Firma, wo 3, 4, 5, 6 Leute mit dem Fahrrad gleichzeitig fahren wollen. Dann wäre das zum Beispiel wieder eine Idee. Dann habe ich nicht 6 Schlüssel, sondern ich habe nur 6 Menschen, die auf dem Smartphone die entsprechende App haben und die dann dem Schloss sagt, geh jetzt auf.
Berechtigungen lassen sich über die App auch temporär an andere vergeben, ähnlich also wie bei Mietfahrrädern, die auf Zeit genutzt werden. Bewusst machen sollte man sich allerdings, dass damit erneut regelmäßig ein Akku geladen werden muss, denn das Schloss als solches muss natürlich elektrisch betriebsbereit sein. Und noch etwas gibt René Philippek vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub ADFC zu bedenken.
Bislang scheint uns das Smartphone als Schlüsselersatz eher eine Frage des Komforts zu sein. Bei einer größeren Verbreitung von solchen Schlössern würde sich dann auch die Frage nach der Sicherheit stellen, denn auch solche Funkverbindungen zwischen Smartphone und Schloss sind natürlich angreifbar und da wird sich sicher jemand finden, der das ausprobiert.
Hacking künftig also auch am Fahrrad? Klar ist jedenfalls, dass das Fahrrad mit immer mehr Technologie immer weniger das wird, was es für viele eigentlich noch ist, ein simples Fortbewegungsmittel mit viel Autarkie. Denn, so ADFC-Experte Philippek,
zudem kennen wir bislang noch kein Schloss, das ein Fahrrad an einen festen Gegenstand selbsttätig anschließt. Das ist aber extrem wichtig in Sachen Sicherheit und so muss man sowieso noch selber Hand anlegen. Ob der elektronische Schlüssel daher ein echter Vorteil ist, muss jeder für sich selber entscheiden.
Ein hochwertiges mechanisches Bügelschloss ist etwa für 80 Euro zu haben. Denn für den Schutz ist die Hauptsache, den Zeitaufwand für Diebe so hoch zu halten, dass sie abgeschreckt werden, so Fahrradhändler Christoph Alessio.
Bei Dieben, die das professionell machen, ist es, glaube ich, auch wichtig, dass es schnell geht, weil wenn die versuchen, an einem Fahrradhändler gleichzeitig 2, 3 Fahrräder mitzunehmen, dann müssen die natürlich leise und schnell arbeiten. Und das ist tatsächlich abschreckend. Wenn es mehr als 3 Minuten dauert und dann auch nicht auf ist und nicht klar ist, wie es aufgeht, dann hilft das schon, dass der Dieb es nicht probiert, klar.
Der Verbrauchertipp von Detlef Karg, nachzuhören im Internet unter deutschlandfunk.de und auch in unserer Audiothek-App nachzuhören.
Georg Ehring war das mit den Berichten aus der Umwelt- und Verbraucherredaktion. Deutschlandfunk, der Vormittag geht zu Ende. Im Anschluss an die Nachrichten folgt der Mittag mit Jasper Barenberg. Die Debatte um die Corona-Lockerungen und die Rolle der Länder dabei wird fortgesetzt. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Susanne Kuhlmann.